Es grüßt Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Marianne zu euch. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind bei der Sendung Nullkurs hier bei Radio Horeb. Was unterscheidet den Menschen vom Tier, so haben sich wohl schon immer Menschen gefragt. Sicherlich mag es hierzu viele Antworten geben. Eine davon kommt im heutigen Thema der Sendung zum Ausdruck. Kein Tier, nur der Mensch macht sich Götter oder sucht Gott. Ein Schlagwort ist das Suchen. Der Mensch hat Sehnsüchte. Wir gehen auf die Suche nach etwas, das wir aus uns selbst nicht haben. Wir suchen etwas, das wir uns nicht selbst geben können. Ein Gedanke eines großen Denkers verdeutlicht das Suchen in uns und damit auch die Erkenntnis von unserem eigenen Ungenügen. Augustinus sagt, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Gott. Hier kommt ein zweites Schlagwort zum Ausdruck, Gott. Offenkundig besteht ein Zusammenhang zwischen dem Suchen des Menschen und Gott. Kein Tier, nur der Mensch macht sich Götter oder sucht Gott. Das ist das Thema der heutigen Sendung, zu dem ich ganz herzlich Dr. Dr. Ludwig Weimer begrüßen möchte. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, Dr. Weimer ist seit 1968 Theologe in der katholischen integrierten Gemeinde in München und ist verantwortlich für die Ausbildung von Theologen, Katechumenen und Konvertiten. Innerhalb der katholischen integrierten Gemeinde gehört er der sogenannten Gemeinschaft der Priester im Dienst an der katholisch integrierten Gemeinde an. 1983 wurde er zum Priester geweiht. 1974 bis 1979 habilitierte er als Schüler von Josef Ratzinger im Fach Dogmatik und erhielt die Lehrbefugnis für katholische Dogmatik. Er ist Mitarbeiter der sogenannten Akademie für die Theologie des Volkes Gottes in der Villa Cavaletti bei Rom und bei der Zeitschrift Heute in Kirche und Welt. Außerdem arbeitete er mit bei aktuellen Predigtbüchern der drei Lesejahre und ist auch Autor mehrerer Bücher. Vielleicht kennen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Herr Dr. Weimer bereits von der Sendung Höre Israel. Darüber hinaus war er auch schon mit dabei bei der vierteiligen Reihe letzten Jahres über Deus Caritas Est. Herr Dr. Weimer, die Forschung beschäftigt sich schon jahrelang mit dem Verhalten unterschiedlichster Tiere. Es wurde herausgestellt, dass Tiere durchaus eine Intelligenz haben und durchaus eine Verbundenheit von Tier und Mensch besteht. Gerade die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Haustiere haben oder vielleicht Erfahrung mit Pferden oder anderen Tieren, fragen sich vielleicht, was unterscheidet mich von meinem Haustier? Hat es nicht auch Sehnsüchte? Meine Frage nun an Sie, Herr Dr. Weimer, ist das Thema der heutigen Sendung kein Tier, nur der Mensch macht sich Götter oder sucht Gott? Ist diese Feststellung wirklich unhinterfragbar oder was hat Sie dazu bewogen, mit dieser Feststellung in diese Sendung einzusteigen?
Nun, ich dachte mal, ich fange an mit der Unterscheidung des Menschen vom Tier, also von unten her gesehen. Fange nicht an mit der Frage, dass der Mensch eben Bild Gottes ist, sondern fang mal von unten her an mit etwas, was vielleicht jeder Mensch, auch wenn er nicht gläubig ist oder wenn er jenseits der Kirche steht, doch sieht, dass der Mensch über die Tierwelt hinausreicht. Und ich habe deswegen dieses Thema gewählt, weil ich mir vorstellte, man kann also, obwohl wir die Tiere vielleicht überhaupt nicht richtig verstehen, man kann vielleicht die Tiere zum Ausgangspunkt machen, um zu sehen, wie weit der Mensch, der seinem Leib nach doch aus der Tierwelt kommt, mit seinem Geist, mit seiner Seele sozusagen hinausgelangt ist und bis zum Himmel reicht. Ich weiß nicht, vielleicht träumen die Hunde, das glaube ich sicher, das behaupten alle Hundehalter, oder die Vögel singen, aber mehr als ihnen Darwin erlaubt, hat mal ein Spaßmacher gesagt, sie singen auch sehr viel, vor allem im Frühjahr, das erlebt ja jeder, wenn er morgens aufgeweckt wird. Aber sie singen, weil alles in der Natur im Überfluss geschaffen ist. Alles ist im Überfluss. Die Samen auf den Bäumen, alles im Überfluss. Und so singen sie auch mehr, als sie müssten, um ihr Revier zu verteidigen. Ich glaube aber nicht, dass sie beten. Wenn ich die Intelligenz der Pferde zum Beispiel in den Koppeln immer so anschaue, die sehen Jahr um Jahr, kommt der Pferdehalter, schiebt eine Stange beiseite und die zweite und geht hinein. Und das Tier schaut zu. Aber es kommt nie auf den Gedanken, mit seiner Schnauze einmal auch die Stange wegzuschieben und rauszulaufen. Es bleibt einfach brav da drinnen. Und es lässt sich vom Menschen benutzen als Lasttier, lässt sich peitschen und schlägt mal aus, aber es dient eigentlich. Und da denke ich mir doch, dieses Hirn, in diesem Pferdekopf ist einfach anders beschaffen als der Mensch, der rebelliert und der sucht und ganz andere Sehnsüchte hat als die Tiere. Darum habe ich das zum Ausgangspunkt einmal genommen.
Danke, Herr Weimer, für diesen ersten Einblick zum Thema kein Tier, nur der Mensch macht sich Götter bzw. sucht Gott. Ja, der Mensch steht jetzt auch im Mittelpunkt Ihrer weiteren Ausführungen. Bitte, Herr Dr. Weimer.
Ja, wenn man den Glauben an Gott gar nicht hat, dann wird man vermutlich aufhören, mit Gott zu sprechen. Das heißt, ich möchte einmal beginnen mit der Frage des Sprechens mit Gott, mit dem Beten. Man betet nicht mehr, man hört auf. Man verlegt sich dann eher auf das Denken, auf das Grübeln, denkt, mein Gott, wenn es Gott gibt, mein Beten braucht er jedenfalls nicht, also lasse ich es. Man weiß noch gar nicht, dass das Beten vom Menschen gebraucht wird. Der Mensch braucht es. Dass also Gott beim Beten am Herzen des Menschen sozusagen arbeitet, der seinen Meißel ansetzt und unser Herz etwas zurechtbringt, das weiß man dann nicht. Man denkt, Gott braucht kein Beten. Er braucht kein Gespräch. Er antwortet ja sowieso nicht laut und direkt, jedenfalls nicht. Und ich muss mir eigentlich seine Antwort, seine stumme Antwort selber ausdenken. Da kann ich natürlich mich leicht täuschen, dass ich gar nicht seine Antwort mir zurechtlege, sondern meine eigene. Dass ich zu meiner Rechtfertigung oder nach meinem Wunschdenken mir sage, Gott antwortet mir so oder so. Dann verwechsle ich also die Stimme Gottes mit meinen Wünschen, mit meinen Ängsten. Die erfahrenen Hörer wissen natürlich, dass es eine Möglichkeit gibt, einen Ausweg gibt, wo man Gott hören kann. Einfach, wenn man zum Schatz der richtigen Gebete aus der kirchlichen Tradition greift. Das wäre ja die Korrektur. Aber wenn man einmal an dem Punkt sich jemand vorstellt, vielleicht stellen Sie sich irgendeinen Verwandten oder Enkel vor, wenn Sie selber sich da nicht so richtig wiedergegeben fühlen, dann kann es schon sein, dass man das als etwas Fremdes empfindet. Fremde Gebete, die von der Hingabe zu Gott reden, die man gar nicht mehr akzeptieren kann. Stellen wir uns ruhig mal solche Neuheiten vor, solche fragenden, kritischen Verwandten oder Bekannten. Und für die möchte ich vor allem diese Serie verstanden wissen. Und alle, die wir uns also auskennen im kirchlichen Glauben, wir müssen jedenfalls diese Menschen verstehen, weil das auch immer mehr werden, die uns begegnen. Und für sie wollen wir einfach darüber nachdenken, was es mit unserem Glauben an Gott auf sich hat. Wer als Kind überhaupt nichts gehört hat von Gott oder nur auf spöttische Weise, vielleicht von seinem Vater oder seiner Mutter, kann der auch einen Zugang zur Gottesfrage bekommen. Es kann aber auch für einen Erwachsenen schwer werden, wenn er einmal kindische Bilder gehabt hat von Gott und dann werden sie ihm plötzlich irgendwann fraglich. Denn die Bilder von Gott sind ja in gewisser Weise recht hilflos. Was haben wir Älteren als Bilder von Gott in unserer Jugend gesehen? Einen Vater, Großvater mit grauem, weißem Bart, mit einer Tiara-ähnlichen Kopfbedeckung, so wie sie die Päpste früher trugen auf dem Haupt. Das ist ja nur ein sehr schwaches Bild gewesen von dem, was Gott in Wirklichkeit ist. Ich will auch persönlich erzählen, ich habe als Kind, als ich meinen Vater verloren hatte, als das Christkind zum ersten Mal kam, da kam also ein Mädchen mit Flügelchen, kam dann am Heiligabend, dann habe ich auf die Frage, ich soll mir etwas wünschen, wenn es wieder in den Himmel zurückfliegt, gesagt, bring doch meinen Papa zurück. Und das Christkind hat geantwortet, es war wahrscheinlich irgendein Nachbarmädchen, das kann ich nicht. Da war ich sehr enttäuscht. Und das Christkind war für mich sehr fragwürdig geworden. Wenn es das nicht kann, wozu hat es den Kontakt zum Himmel? Manche denken vielleicht, ja, wozu brauche ich denn Gott? Wenn ich doch eigentlich alles selber machen und bezahlen muss, wozu danke ich ihm beim Essen, wenn ich es doch irgendwie mir selber arbeiten und bezahlen muss? Und ist er nur zuständig für den Lebenssinn? Das wäre ja so, wie wenn er in der Not dann ein Strohhalm ist. ist doch was anderes als das Arbeitsamt oder der ADAC. Wann brauche ich ihn? Das ist aber nicht der richtige Zugang. Wenn ich frage, wofür brauche ich Gott und erst in der Not auf die Idee komme, mit ihm zu reden. Vielleicht ist für manche der Zugang, dass sie sagen, ja, der Mensch ist einfach ein ganz neugieriges Wesen. Der fragt sich schon als Kind, wenn er die Eltern immer quält mit der Frage, warum, warum, warum ist denn das Universum alles? Wer hat es denn gemacht? Das will der Mensch wissen. Er fragt sich, gibt es nur diesen Kosmos, diese Raumzeit, oder gibt es etwas Ewiges, Größeres? Das Ewige kann doch nicht eine mathische Formel sein, dass also die Harmonie des Universums in Mathematik ausgedrückt oder ein Gasnebel das Göttliche ist. Dann wäre doch der Mensch mehr als Gott. Denn wir sind zwar zeitlich und kurzlebig, aber wir sind doch eine Person mit Freiheit, mit Selbstbewusstsein. Warum versteckt sich Gott so? Ist er denn ganz unsichtbar? Muss er unsichtbar sein? Natürlich, die Erwachsenen sagen, wir wären ja gar nicht frei, wenn Gott sichtbar wäre. Aber ein Kind fragt vielleicht danach, warum sieht man Gott nicht? Wo ist er denn? Es gibt etwas Höheres als den Menschen. Gibt es das? Fragt das Kind. Und was ist mit Gott? Ich glaube, es gibt drei Möglichkeiten, wie man ein wenig weiterkommt im Denken. Erstens, man sagt, ja, die Welt müsste Gott sein. Die Welt und Gott sind identisch. Oder man sagt, Gott ist einfach unerkennbar für uns. Das wäre die zweite Möglichkeit. Er ist uns fremd, dann geht er uns auch nichts an. Wir mit unseren Sinnen können ihn nicht erkennen. Wir sind unfähig, Gott zu finden. Eine Meinung, die ja viele teilen. Und die dritte Möglichkeit, dass wir sagen, ja, letztlich ist Gott nur der Name für etwas Tiefes in uns Menschen, für unsere Kraft, unsere Fantasie. Zu diesen drei Möglichkeiten kann man sagen, zur ersten, die Natur ist identisch mit Gott. Ja, hat sie sich denn selbst gemacht? Da müssten wir ja die Natur anbeten. Zur zweiten, ob Gott denn uns dauernd fremd bleibt, unerkennbar bleibt, dann wären wir ja wie erbarmungswürdige Tiere. Wir wären ja schlechter dran als die Kühe im Stall, denn die wissen und sehen, was ihr Herr ist. Und zur dritten Möglichkeit, Gott also mit dem Menschen und seiner Seelentiefe zu identifizieren, jede menschliche Erfahrung zeigt, wie schwach wir sind, dass wir keine Götter sind, kein Gott sind. Ein römischer Adliger war es, der wurde einmal von Freunden nach dem Tod seines Sohnes besucht und sie haben ihm kondoliert und haben sich gewundert, dass er nicht weint. Und er hat einfach gesagt, ich wusste, dass ich keinen unsterblichen Sohn gezeugt habe. Also wir müssten uns schon ganz gewaltig selbst belügen, wenn wir glauben wollten, wir selber seien also göttlich. Diese drei Möglichkeiten kommen nicht in Frage. Wie kommt man nur weiter mit der Frage? Man kommt nur weiter, wenn man sich nicht an seine eigene Vernunft, an seine kleine Vernunft wendet, sondern wenn man in die große Geschichte der Menschheitserfahrungen schaut. Ob sich Gott vielleicht in dieser langen Kultur- und Religionsgeschichte gezeigt hat. Denn manches entdeckt man nur im Lauf der Zeit. Nur durch sehr, sehr viele Erfahrungen ist die Technik möglich geworden, dass wir also zum Mond fliegen können. Das hätte man vor 100 Jahren nicht gekonnt. Wir können es. Vor 1000 Jahren wurden die ersten Grundlagen dafür gelegt, im Entdecken der Naturgesetze. Das heißt, ich brauche Erfahrung. Ich muss, um der Frage näher zu kommen, was ist mit Gott, muss ich jemandem begegnen, der mir erzählen kann. Und das heißt, ich höre auf die lange Geschichte, die Menschen bezeugen, die sie mit Gott gehabt haben. Auf die tausende Jahre, die uns erzählen, was hat man da von Gott erfahren. Das kann ich dann prüfen mit meiner Vernunft. Und ich kann prüfen, warum es so unterschiedliche, viele Religionen auf der Welt gibt. Warum denn nicht nur eine? Hätten nicht alle dieselbe Wahrheit entdecken müssen? Warum so viele? Darüber kann ich nachdenken und kann mir auch dann vorstellen, dass eben jede Kultur oder fast jeder Mensch ein bisschen etwas anderes in seiner Sehnsucht hatte und dann auch nur einen beschränkten Blick hatte. Und dann kann ich die Frage stellen, gibt es denn nirgendwo die ganze Wahrheit, Hat er niemand den Durchbruch geschafft, dass er wirklich bis zu Gott vorgedrungen ist, zur Wahrheit Gottes? Wenn man dann an sich selber denkt und sagt, ja, würde ich denn in der Lage sein, die Erfahrung, die Begegnung mit dem wahren Gott zu erkennen, auszuhalten, dann muss man sagen, ja, so ein wenig hat natürlich jeder Mensch eine natürliche Sehnsucht, ein Zutrauen. Das wäre schön, Gott zu sehen, Gott zu begegnen. Aber dann hat er doch Angst. Ja, vielleicht würde das ein großer Anspruch sein. Vielleicht würde ihm das ein bisschen Freiheit nehmen. Jedenfalls ist es merkwürdig, dass wir, zumindest wir Menschen im Abendland, wenn wir das Wort Gott denken, sofort so eine gewisse Konkurrenz fühlen. Jemand hat mal gesagt, ja, entweder gibt es Gott, aber dann kann ich nicht mehr existieren oder ich bin Gott. Also man spürt so eine gewisse Angst vor der Nähe Gottes, weil man selber nicht dieser Gott selber ist. An diesem Punkt, glaube ich, muss man sagen, der Mensch hat eine Fähigkeit, die das Tier nicht hat. Und das scheint zunächst also zu erschrecken. Das Tier täuscht sich nicht, es belügt sich nicht. Aber der Mensch kann sich selber belügen. Das ist die negative Seite. Er kann sich selber belügen, dass er glaubt, das ist die Wahrheit, obwohl es sie gar nicht ist. Ein Tier ist sozusagen durch die Instinkte gebunden. Das kann sich nicht so selber belügen wie die Menschen. Jetzt schauen wir aber auf die positive Seite. Der Mensch kann nicht nur sich selber täuschen, sondern der Mensch hat auch eine Fähigkeit, über sich hinauszusteigen mit seinen Gedanken, mit seinen Wünschen, mit seiner Sehnsucht, mit seiner Seele, mit seinem Gefühl, dahin, wo, glaube ich, kein Tier kommen kann. Hat je ein Tier zum Mond gewollt? So was Zweckloses, Großes kann ein Tier nicht wollen. Das macht den Menschen aus. Und wir sind an diesen Punkt gekommen in der Menschheitsgeschichte. Wir können uns sozusagen mit unserem Geist hinausbewegen über das Universum, wenn es viele Universen gibt, über alle Universen bis zu der Vorstellung eines Gottes, der Schöpfer dieser Universen ist. Wir können falsche Vorstellungen kritisieren. Wir können im Blick auf die Religionsgeschichte sagen, das war es nicht und das war es nicht. Wir können also, wie die Tradition gesagt hat, mit unserem Geist, mit unserer Vernunft, dann mit unserem Gewissen, mit unserer ethischen Verantwortung, mit unserem Selbstbewusstsein, dass wir doch Menschenwürde besitzen und jeder Mensch eine besitzt, mit unserer Freiheitssehnsucht, mit unserem Unendlichkeitsdrang, mit dem, was die Tradition die unsterbliche Seele nennt, können wir uns aufmachen und die Kommunikation mit Gott suchen. In der Sprache der Kirche heißt das Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen, dass der Mensch die Fähigkeit hat, Gott zu suchen und zu finden. So wie es auch einmal Paulus in Athen gepredigt hat, Gott hat jedem Menschen die Fähigkeit gegeben, zu spüren, zu suchen, ob es ihn gibt und ihn zu finden. Nur die meisten haben ihn nicht in Wahrheit gefunden, sondern irgendetwas. Das heißt also, Teleskope, Mikroskope können Gott nicht entdecken. Sie können nicht einmal die Seele des Menschen finden. Aber in uns ist eine unendliche Sehnsucht und ein Gewissen. Das spürt jeder Mensch, das weiß jeder Dichter. Das weiß vor allem jeder Beter. Der Mensch hat nicht nur seine fünf Sinne. Die sind eher bloß ein Filter, um die Welt wahrzunehmen. Es gibt auch viel mehr Dimensionen als nur unsere drei Dimensionen in der Welt, wie uns die Physiker sagen. Wir spüren manchmal das Gefühl der Einsamkeit. Ich weiß nicht, ob ein Tier das verspürt. Sind wir denn von keinem verstanden? Wir haben das Gefühl der Gegenwart von etwas Unsagbarem. Manchmal in der Natur, manchmal in der Liebe. Das Gefühl für das Ganze. Plötzlich überfällt uns ein Mitleid mit allen Kreaturen. Wir möchten die ganze Welt umarmen, ihrer Schönheit und im Schmerz der eigenen Vergänglichkeit. Wir denken an unseren Tod. Kein Tier weiß, dass es sterben muss. Sonst wäre es auch so kompliziert wie der Mensch. Wir erleben vielleicht eine Trennung zwischen der Innenwelt in uns und der Außenwelt. Und plötzlich ist die Trennung weg. Wenn wir verliebt sind, ist zum Beispiel diese Trennung auch weg. Da fließt alles zusammen. Ich fließe mit der Natur zusammen. Die Welt wird ganz musikalisch. Geigen hängen am Himmel, sagte man früher so schön. Und alles das gehört zu den Fähigkeiten des Menschen. Dass er sich verliert, dass er sich hingibt, dass er etwas Ewiges wahrnimmt, dass er eine Befreiung des Gefühls erlebt im Einssein mit der Welt und mit dem Sternenhimmel. Das macht die Größe des Menschen aus. Ich möchte einmal etwas vorlesen, was ein Dichter geschrieben hat, der ein großer Philosoph war. Und eine Stelle habe ich bei ihm gefunden, die das ganz schön ausdrückt in einer ganz einfachen Sprache. Es ist Søren Kierkegaard, ein dänischer Christ des 19. Jahrhunderts. Er hat in seiner Jugend mehr dichterisch geschrieben und später hat er mehr gekämpft für die Reform seiner dänischen Staatskirche. Er schreibt, was es heißt, Gott suchen. Und da schildert er diesen Anfang der Religion in der Wahrnehmung einfach des Romantischen, des Numinosen in der Natur, das bis heute jeder Mensch haben kann. Er schreibt, wenn der Wald in der Abendstunde lauert, wenn der nächtliche Mond sich unter den Bäumen verirrt und als dann der Heide plötzlich das Wunder einer Lichtwirkung schaut, das ihn packt, so schaut er das Unbekannte. Und die Anbetung ist Ausdruck der Verwunderung. Wenn der knorrige Stamm eine täuschende Gestalt bildet, die ihm unbekannt ist, steht er still und betet an. Wenn er in der Wüste eine Spur sieht, die keinem Menschen, keinem ihm bekannten Wesen zugehört, wenn der Einsamkeit Gewalt seine Seele mit Verwunderung schwängert, wird er an dieser Spur gewahr, dass der Unbekannte hier gewesen ist, und er betet an. Wenn das Meer da liegt, tief und still, unerklärlich, wenn die Verwunderung schwindelnd in es niederstarrt, bis das es ist, als steige der Unbekannte empor, wenn des Meeres Woge einförmig gegen den Strand anrollt und die Seele überwältigt mit des einförmigen Gewalt, wenn das Schilf wispert im Wind und wiederum wispert und also denn dem Lauschenden etwas muss vertrauen wollen, so betet er an. Also auf diese Weise haben Dichter gespürt, dass man tatsächlich etwas Religiöses in der Welt finden kann. Der Weg von der Schönheit der Natur zur Erkenntnis eines Gottes, der jenseits der Schöpfung ist, der größer ist als die Welt, ist da noch weit, aber das ist wohl der Anfang. Und mir scheint, auch in der Menschheitsgeschichte war das der Anfang der Religion, der Urreligion. Man muss sich vorstellen, vor 600.000 Jahren betritt der heutige Mensch die Bühne der Welt, ist nackt, ein nackter Affe, hat man gesagt, hat weder Krallen noch Reißzähne, es ist Eiszeit, er muss mit den Tieren kämpfen, er muss sich Werkzeuge machen, er muss sein Gehirn einsetzen, er muss zusammenarbeiten als Gruppe, um die Elefanten und die Nashörner und die Löwen zu jagen. Und er spürt, ich bin überlegen, ich bin ganz nackt und schwach, aber ich habe da meinen Kopf und wir können zusammen über die Tiere herrschen. Er nimmt dem Bären die Höhlen weg, er wird Jäger und Ackerbauer, er zähmt die Tiere, sie gehorchen ihm und er spürt langsam den Unterschied. Er betet die Tiere nicht mehr an, sondern er spürt, das sind ja Haustiere, die kann ich benutzen. Er gründet Dörfer, er gründet die Kultur, er gründet Staaten und Reiche. Er hat lange diese Unschuld des Tieres verloren. Er bekommt auch Probleme in seiner Seele. Er hat keine Instinktsicherheit. Und da wendet er sich nun plötzlich an die Götter. Und ich glaube, da ist der Punkt, wo der Mensch ein wenig spürt, er ist ein Wesen in der Welt, ein aufrechtes Wesen, das zum Himmel schaut, das über den Horizont schaut. Und er muss fragen und suchen und muss diese Abhängigkeit zum Boden, zum Acker, die Zuverlässigkeit der Gestirne am Himmel, die muss er irgendwie beantworten mit einer Anbetung. Und er erfindet die Götter und betet zu ihnen. Das ist ganz natürlich. Er weiß noch nicht, dass Gott größer ist als diese Naturschönheiten und Naturschrecklichkeiten. Und weil der Mensch eben auch die Sprache besitzt, kann er sich austauschen mit anderen Menschen und die Erfahrung wird immer reicher durch die Jahrtausende. Und so ist dann die Religion natürlich auch verbesserungsfähig. Manche haben vielleicht in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen einmal einen kleinen Aufsatz gelesen, wie eine neue Ausgrabung dargestellt wird in der Osttürkei von einem deutschen Ausgräber. Der hat eine Kultur entdeckt, die ist 11.000 Jahre alt. Niemand hat geglaubt, dass es so alte Kulturen gibt, wo also eine ganze Stadt von Tempeln auf einem Hügel gebaut ist. Wahrscheinlich hat man dort die toten Ahnen verehrt, mit Tierdarstellungen, mit Säulen, ganz gewaltige Sachen. Göbekli Tepe heißt der Ort. Und es wird behauptet, dass dort die Jäger, die also diese Totenstädte gebaut haben, notwendig zu Bauern werden mussten, weil sie einfach Arbeiter brauchten, um über viele Jahrzehnte hinweg diese Tempel zu errichten. Und da haben die Tiere nicht mehr genügt. Das Jagen der Gazellen hat nicht mehr genügt. Man hat den Ackerbau erfunden. Man hat also die damaligen Getreidegräser vor den Tieren geschützt und hat sie dadurch auch gezüchtet und verbessert. Und so sei der Feldbau und die Viehzucht entstanden. Vor 11.000 oder 12.000 Jahren gab es also schon Tempel und gab es schon die Frage, ob die Toten also nicht zu den Göttern ein inniges Verhältnis haben. So früh hat sich also der Mensch schon Gotteshäuser gebaut. Vielleicht ist es die Angst gewesen vor den Naturgewalten. Vielleicht war es aber auch das Wissen, dass wir abhängig sind und dass wir von den Göttern etwas, den Segen, erbitten müssen. Jedenfalls waren es die neuen Erfahrungen, die den Menschen zu der Frage gebracht haben, was denn Gott wirklich ist. Es gibt also ganz lustige Geschichten, will man eine berichten, als im 16. Jahrhundert die Spanier nach Amerika kamen, Hernán Cortés auf die Itzamaya getroffen ist, hat er einfach ein lahmendes Pferd zurückgelassen. Dort hat man in Amerika bis dahin keine Pferde gekannt. Für sie war das Tier ein Wunderwesen. Sie haben es in Blumen begrenzt, haben ihm die größten Köstlichkeiten gegeben, aber das Pferd hat alles Essen verschmäht, denn sie haben es mit Truthahnfleisch gefüttert und es ist verhungert. Und es war fast ein Jahrhundert später, da kamen dann die spanischen Missionare dorthin und sie haben einen Tempel vorgefunden mit der steinernen Nachbildung des Pferdes, lebensgroß, und hat gehört, sie verehren es als Pferd des Donners. So sieht man also, dass das eine universale Eigenschaft des Menschen ist, dass er fremde, unerhörte Dinge sofort mit der göttlichen Welt zusammenbringt. Und jetzt ist natürlich unsere große Frage, ja, wie ist es denn möglich, aus einer so primitiven Gottesverehrung, wenn man das mal so nennen darf, herauszukommen? Wie war es denn möglich zu lernen, dass Gott größer ist? Wie ist das passiert? Das ist nicht im Industal passiert, auch nicht im Niltal passiert, auch nicht in Mexiko passiert, sondern das ist in Palästina passiert. Das ist bei den Juden passiert. Und das macht dieses Besondere, dieses Fleckleins Erde aus, wo Israel groß geworden ist, dass man über 1000 Jahre nachgedacht hat über die Götter und über Gott und dass man das Neue gefunden hat. Darüber will ich ein bisschen noch erzählen. Man hat also durchaus die Erfahrungen der Umwelt vorausgesetzt. Man hat alles gekannt und darüber nachgedacht. Und es ist ja nicht so einfach, für Gott zum Menschen zu reden, sich verständlich zu machen. Er kann ja nicht gleichsam einen Lautsprecher runterlassen vom Himmel und dann sagen, Achtung, hört einmal zu, wer ich in Wahrheit bin. Sondern er muss ja angewiesen auf das Hören des Herzens des Menschen warten, bis der Mensch ihn versteht. Und das ist das Wunder derer, die angefangen haben, Gott tiefer zu verstehen. Und dafür steht ja in der Bibel bekanntlich die Gestalt des Abraham. Es gab im Mittelalter eine große jüdische Autorität. Der Mann hieß Maimonides. Und er hat uns auch eine kleine Geschichte geschrieben, wie er sich das vorgestellt hat. Wir kennen ja die Worte der Bibel. Gott sprach zu Abraham, zieh aus. Das heißt eben auch, zieh aus der Religion der Gestirne und der Steine und suche die Wahrheit. Und du wirst sie finden in dem neuen Land. Und er hat sich das so vorgestellt. Er war ein großer Gelehrter. Er hat sich das so vorgestellt. Ich zitiere einmal. Abraham hatte weder einen Lehrer noch sonst jemanden, der ihn hätte unterrichten können, sondern war zu Ur unter die törichten Götzendiener verschlagen, wo sogar sein Vater und seine Mutter wie das ganze Volk Götzen dienten. Abraham aber, während er die üblichen Gebräuche mitmachte, grübelte und dachte in seinem Innern so lange nach, bis er auf den Pfad der Wahrheit gelangte und ihm seine gesunde Vernunft als Richtschnur der Wahrheit diente, sodass er erkannte, dass es nur einen Gott gibt, der die Himmelssphären leitet und alles erschaffen hat, und es außer ihm nirgends einen Gott gibt. Nun ward ihm auch klar, dass die ganze Welt im Irrtum befangen sei. Und er sah ein, was sie bewog, den Sternen und Götzen zu dienen, sodass sich ihr Geist von der Wahrheit immer mehr entfremdete. Abraham war 40 Jahre alt, als er seinen Schöpfer erkannte. Nachdem nun diese Erkenntnis bei ihm zum klaren Bewusstsein sich ausgebildet hatte, fing er an, den Leuten von Ur Belehrung zu erteilen, sich mit ihnen auf Streit einzulassen und sie darauf hinzuweisen, dass der Weg, auf dem sie gingen, nicht der der Wahrheit sei. Auch sagte er ihnen, dass es sich zieme, alle Götzenbilder zu zerbrechen und zu vernichten, damit das Volk nicht irregeführt wird. Als er sie solcher Gestalt durch seine Beweise überführt hatte, wollte ihn der König umbringen. Aber er wurde durch ein Wunder gerettet und ging fort nach Charan. Dort trat er öffentlich auf. Das ist ganz interessant, was Maimonides da so erzählt. Er schildert also das Finden der Wahrheit über Gott, das Sprechen Gottes zu Abraham als Ergebnis der Sehnsucht Abrahams nach der Wahrheit und der Unzufriedenheit des Abraham mit der Religion seines Vaterhauses und seiner Stadt, weil man eben dort die Stufentürme in Babylonien gebaut hat und also der König auf der obersten Stufe im Tempel mit dem Gott verkehrt hat. Und Abraham fand, das ist nicht die Wahrheit. Das ist nur die Verklärung der Herrschaft eines Königs in der Stadt. Das kann keine Erfindung sein, dass Abraham uns als erster, also diesen Schritt vorgemacht hat, die Welt zu überschreiten, die Götter zu überschreiten und nach der Wahrheit zu fragen, sonst wären die, die das erfunden hätten, ja größer als Abraham. Also das ist sicher eine historische Gestalt gewesen. Unser Vater des Glaubens, wie die Christen ihn nennen, Abraham. Sie haben dann auch noch eine zweite Geschichte geschrieben, die Juden bei ihrem Nachdenken über Abraham, die ich ein bisschen nacherzählen will, die ist ganz kurz und ist eigentlich eine wunderbare Erklärung, was Abraham für eine Bedeutung und Verantwortung für seine Neuentdeckung bekommen hat. Das heißt, Abraham hat die ganze Welt durchreist und die Wahrheit gesucht bei den Völkern. Und da kam er an einen Ort, da hat eine Burg gebrannt. Und er ist hingegangen und hat gesagt, mal schauen, warum löscht denn da niemand die Burg? Hat sie denn keinen Herrn? Und da hat einer aus der Burg herausgerufen, ich bin der Eigentümer. Und daraus habe Abraham plötzlich den Schluss gezogen, ach so, die Welt, die in Not ist und ja auch brennt, die hat einen Eigentümer und das ist Gott. Aber da muss ich hingehen und muss löschen. Und dann habe Abraham also begonnen, seine Verantwortung zu übernehmen, um die Welt aufzuklären. Eine sehr schöne Geschichte, dass also im Betrachten der Not der Mensch die Sorgen Gottes für die Welt wahrnimmt und dass er auf diesem Weg das Herz Gottes, die Sorge Gottes versteht und also entdeckt, wie Gott wohl denkt und wie Gott wohl ist. Es gibt in der Bibel einen Psalm, dem Psalm 104, wo man als Exeget, als Gelehrter, also sagen muss, diesen Psalm den hat Israel entlehnt aus dem berühmten Sonnengesang des Pharao, der von 1360 bis 1340 vor Christus die Religion Ägyptens reformieren wollte. Er wollte alle Tempel abschaffen in ihrer Macht und alle Götter letztlich beseitigen und nur einen Gott anerkennen, die Sonne. Die Sonne als den einzigen Gott. Und dieser König, Echenaton, der hat ein wunderschönes Gedicht geschrieben auf die Sonne. Und da stand also drin, du erscheinst so schön am Himmel, du lebendige Sonne, die zuerst zu leben anfing. Du hast alle Lande mit deiner Schönheit erfüllt. Du bist schön und groß. Und dieses Gedicht endet mit dem Satz, wenn du wieder aufleuchtest, also ein Tag wird geschildert, wie die Sonne aufsteigt und die Menschen zur Arbeit gehen und so weiter. Und es endet dann so, du lässt jeden Arm sich rühren für den König. Und Eile ist in jedem Bein, seit du die Welt gegründet hast. Du erhebst die Sonne für deinen Sohn, der aus deinem Leib hervorgekommen ist, König Echenaton und die Königin Nofretete. Das heißt also, dieses Gedicht endet mit dem Dienst der Bevölkerung für den König, dass sie in Eile ihre Beine bewegen müssen. Und wenn man nun schaut, was Israel aus diesem Gedicht gemacht hat, es hat es völlig umgeschrieben im Psalm 104. Das beginnt mit Lobe den Herrn, meine Seele. Mein Gott, wie groß bist du? Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid. Und dann ist also die Sonne nur noch das Bild für das große Kleid Gottes. Und dann wird geschildert, wie zahlreich seine Werke sind und wie Gott das Leben wachsen lässt und wie die Menschen zur Arbeit gehen. Und was dann der Schluss von diesem Psalm ist, das ist so anders als dieser Sklavendienst für den König in Ägypten, dass ich diesen Satz auch mal vorlesen will. Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe, will meinem Gott spielen, solange ich da bin. Möge ihm mein Dichten gefallen. Ich will mich freuen am Herrn. Sehen Sie, das ist also die Freiheit. Diese neue Freiheit, die Israel gefunden hat, wir dienen keinem Pharao, wir dienen nur dem wahren Gott, der über den der Sonne und über dem Mond ist. In der Bibel hat man dann einfach reingeschrieben, Sonne und Mond, das sind ja nur Lampen für Tag und Nacht. So beginnt ja die erste Seite der Bibel. An diesem Beispiel kann man sehr schön sehen, wie der Unterschied ist zu der alten Religion, wie also der Fortschritt aussieht zur Freiheit hin. Und in dieser Freiheit entdeckt man auch, dass Gott weit die Welt überragt, dass er der Schöpfer ist. Vielleicht kennen manche das Lied, das Franziskus geschrieben hat über die Schwester Sonne, seinen berühmten Sonnengesang, wo also derselbe Gedanke drin ist, wie die Welt einfach ein Geschöpf Gottes ist, nicht selber göttlich ist und trotzdem von Gott erzählt und spricht. So möchte ich also, soweit wir heute nur kommen wollten, wir haben ja eine Serie gemacht, wo wir eines nach dem anderen betrachten können, möchte ich also heute sagen, wenn wir von unseren Göttern, die auch heute die Menschen bewegen, Sexualität, Macht, Nation, Sicherheit, Schönheitskult, Jugendkult, Schlankheitskult, Rausch, Genusssucht, Naturanbetung, Ruhmsucht, Technik als Gott, Wissenschaft als Gott, wenn wir von diesen Ersatzgöttern zu Gott kommen wollen, das ist ein weiter Weg. Und wir müssen vor allem genauso mutig sagen, das sind nur Götzen, das sind keine wahren Götter. Der wahre Gott muss ein ganz anderer sein. Sonst, glaube ich, werden wir also diesen Gott der Bibel, diesen anderen wahren Gott nicht finden können. Er verbirgt sich für uns genauso dann wie für die alten Heiden, die doch viele, viele Jahrtausende also befangen blieben in ihrem Tasten nach Gott und die ihn nicht gefunden haben. Deswegen werden wir also dann mal im Einzelnen weitergehen und werden fragen, ob denn die Liebe und die Todeserfahrung zu Gott geführt hat und wie man denn erkennen kann, dass es einen Schöpfer gibt und nicht nur die Evolution und wie man die vielen Fragen beantworten kann, die wir uns stellen, nach dem Leiden in der Welt, nach Schuld und Unglück, um dann eben auch von der Antwort zu reden. Aber da haben wir noch Zeit und vielleicht bleiben wir bei unseren Gesprächsbeiträgen heute ein wenig bei diesem ersten Thema, denn alles können wir nicht auf einmal bedenken. Jetzt wollte ich mich bedanken für das lange Zuhören und wir haben also noch ein wenig Zeit, miteinander zu reden. Ich freue mich schon auf Ihre Beiträge.
Vielen Dank, Herr Dr. Weimer, für Ihre Ausführungen und vor allem auch zur Entwicklung der Gottesverehrung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können sich gerne einbringen zum Thema Kein Tier, nur der Mensch macht sich Götter oder sucht Gott. Rufen Sie einfach an, haben Sie keine Scheu, und zwar unter der Rufnummer 0700 80 85 80 85. Ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, direkt auch auf Ihre Ausführungen einzugehen, Herr Dr. Weimer. Werden nicht gerade heute viele Sehnsüchte verdrängt durch Ablenkungen? Pädagogen sprechen hierbei von der Erlebnisgesellschaft. Ich kann mir das Leben selbst interessant machen. Spaß muss ich haben, so hören wir vielleicht viele Leute sagen. Nichts gegen Spaß und gegen ein gutes Leben. Herr Dr. Weimer, Sie haben die Sehnsucht und auch die Einsamkeit zu Beginn betont. Ist das nicht ein Kontrast zur Spaß- und Konsumgesellschaft? Gibt es wirklich die Offenheit, auf das eigene Innere einzugehen, auf die eigene Einsamkeit oder auf den Tod? Steht nicht die Oberflächlichkeit im Vordergrund heute?
Ja, die Frage, ob man durch das Befriedigen der Sehnsüchte, wie es unsere heutige Gesellschaft so versucht, sozusagen mit ganz einfachen innerweltlichen Befriedigungen, ob man da sich also weit entfernt und total entfernt von der wahren Sehnsucht, das kann man auch ein bisschen so herumsehen, dass gerade in der Befriedigung der Bedürfnisse mit den falschen Mitteln, dass da ein Ungenügen aufkommt. Also jeder Mensch weiß doch zum Beispiel, dass die Vorfreude immer etwas ganz, ganz Großes ist. Und sobald die Freude erfüllt ist, ist es eigentlich, kommt die nächste Sehnsucht. Das ist doch ein Gesetz bei Menschen. Und man spürt, das war es doch gar nicht. Und ich glaube, es gibt auch diese Möglichkeit, dass wir damit rechnen müssen, dass ein Mensch, der sich so mit vorläufigem Zufrieden gibt, dass er gerade darauf stoßen kann, dass das nicht alles sein kann.
Aber dennoch wird vielleicht gerade, wenn wir in die Stadt gehen, wird doch immer wieder deutlich, gehen Sie doch mal in ein Kaufhaus und schauen Sie sich die Waren an. Das ist alles wie im Erlebnispark. Nichts gegen den Erlebnispark. Aber es ist doch durchaus so, dass wirklich die Menschen dieses Gefühl für die, also nach Antworten zu suchen hinsichtlich ihrer eigenen Sehnsüchte, dass sie das eher verloren haben oder wirklich durch alles Mögliche zu verdrängen suchen. Was würden Sie gegen diese Tatsache sagen?
Ja, das scheint mir ganz richtig beobachtet zu sein. Manchmal ist man ja fast krank, wenn man aus dieser Welt zurückkommt. Das ist, glaube ich, richtig, dass uns das alles erschlägt und dass wir so vielen Reizen ausgesetzt sind und so vielen Angeboten ausgesetzt sind, dass wir eigentlich es gar nicht schaffen, mit einer echten, stillen, leisen Sehnsucht, uns aus dieser Welt zu lösen. Also ich glaube schon, dass es nicht anders geht, als dass wir so ein bisschen Verzicht üben, dass wir uns eine Auszeit mal nehmen und froh sind, wenn wir wieder raus sind aus dem Kaufhaus oder froh sind, wenn wir aus der Buchhandlung wieder raus sind. Weil man kann nicht 1000 Bücher kaufen, da ist man ganz erschlagen. Je größer die Buchhandlung ist, desto unzufriedener verlässt man sie, weil man spürt, das erschlägt einem ja. Ich glaube, dass ein bisschen diese Ruhe, diese Stille dazugehört und dass aber im Grunde auch unsere Zeit im Augenblick vielleicht ahnt, dass wir da etwas Wesentliches verlieren. Sonst gäbe es doch nicht dieses Riesenangebot an Esoterik, an Ersatzreligionen, die ja auch alle den Menschen ein wenig zur Ruhe und zu sich selbst bringen wollen.
Also ich habe schon beobachtet, es gibt die, ich würde es mal Erlebnissejagd nennen, frisch sind die Leute aus dem Kaufhaus draußen, dann schauen sie sich schon nach dem Nächsten um, was ihr Interesse wecken könnte. Kann es nicht vielleicht auch sein, dass eine gewisse, vielleicht auch unterbewusste Angst besteht, auf die eigene Einsamkeit einzugehen, auf die innere Verfassung? Kann es nicht sein, dass viele Leute denken, sie werden dann richtiggehend überschwemmt von allen möglichen Erfahrungen oder vielleicht von mitmenschlichen Problemen und so weiter?
Ja, das begegnet einem leider sehr häufig, dass man also ganz erschüttert ist, dass manche Menschen einfach zugepflastert sind. Die können nicht einmal mehr zuhören oder können nicht einmal mehr leise sprechen, sondern die sind unentwegt aufgeladen und in Bewegung. Aber man weiß gar nicht, wie man diese Menschen beruhigen soll. Da ist man fast machtlos. Also das begegnet einem Priester auch häufig, dass er denkt, ja, kann ich überhaupt gehört oder verstanden werden? Der Mensch, der ist ja vollkommen zu. Der kann ja gar nicht mehr eigentlich etwas wahrnehmen. Der kann nicht einmal einen ganzen Satz von einem zu Ende hören. Und da hat er schon wieder, flieht er schon wieder und hat seine eigene Welt. Das gibt es. Das ist eine kranke Zeiterscheinung. Mhm. Da muss man im Grunde, müsste man da einfach eingreifen und sagen, ja, lieber Mensch oder liebe Frau, das ist eigentlich eine Krankheit. Jetzt werde doch einmal still. Aber das kann ein Psychologe leichter sagen als ein Priester, der dann so ein bisschen zugehen muss auf den Menschen. Aber ich glaube, das ist eine Erfahrung, die Sie nicht alleine also jetzt geschildert haben. Das findet man weithin.
Herr Dr. Weimer, Sie haben vorher die Esoterik angesprochen. Es ist doch so, dass das Wort Gott allein vielleicht schon wirklich problematisch ist für viele, das Wort Gott zu hören. Gerade in der Esoterik ist Gott nicht persönlich vorzustellen, sondern es ist so nebulös. Was würden Sie da noch näher verdeutlichen, was in unserem, ja, was das Gottesverständnis überhaupt ausmacht?
Ja, die Esoterik wendet sich ja im Grunde nach einer Enttäuschung an den Religionen und an den traditionellen Vorstellungen von Gott, an ganz einfache Dinge, wie an Edelsteine zum Beispiel, und möchte also meinen, dass man den Menschen dadurch also mehr beeindrucken kann. Ich glaube, dass die Esoterik eigentlich herrührt, hier jedenfalls in unserem Land, wo sie so beliebt war in der letzten Zeit, dass sie herrührt aus einer Kritik an der Geschichte der Kirche, des Christentums. Es wurde so viel von den Fehlern der Kirche erzählt, dass einfach die Menschen sich auf die Suche gemacht haben. Der eine wird zur, eine Dame wird zur, lieber zur Muslima, der andere, der geht also lieber über zum Buddhismus. Und es ist im Grunde ist es eine Alternative für die Leute, für das Christentum, das nicht mehr attraktiv erscheint, nachdem man ihm seine Fehler so vielfältig vorgehalten hat. Und ich glaube, dass da im Grunde nur der rechte Weg darin besteht, dass wir einfach in unserer Praxis als Christen zeigen, also wie man die Heilung zum Beispiel angeht, wie man doch also auch ohne diesen zum Teil Aberglauben an dies oder jenes, an die Sterne oder so, wie man den Menschen gesund machen kann, wie man ihn glücklich machen kann. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum also in fernen Ländern, in Brasilien zum Beispiel, ganz, ganz viele Hunderttausende, man spricht sogar von Millionen Katholiken, übergelaufen sind zu Freikirchen und nicht nur zu Freikirchen, sondern zu Heilungssekten, weil man einfach glaubt, die können dem Menschen mehr helfen, auch in seinen leiblichen Nöten. Und da, glaube ich, sind wir Christen herausgefordert, dass wir einfach auch diese Befreiung, diese Erlösung des Menschen, diese Heilung des Menschen wieder zeigen und also ihnen nicht nur große Worte anbieten, große Theologien anbieten, sondern einfach zeigen, dass die Christen ein ganzheitliches Heil haben, dass Jesus Kranke geheilt hat und dass wir uns heute auch um die Kranken bemühen müssen. Sonst glaube ich, also ist unsere Religion, unsere Gottesvorstellung so ein Luftreich über der wirklichen Welt. Und die Menschen fliehen dann in diese konkreten Angebote.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Weimer, für Ihren Vortrag, insgesamt Ihre Ausführungen zur Sendung und dass Sie jetzt auch auf all diese Fragen meinerseits eingegangen sind. Ja, meine besten Wünsche schon mal für Sie und geben Sie uns doch bitte zum Schluss noch Ihren priesterlichen Segen.
Ja, in dieser Glaubensnot der heutigen Zeit und in der Freude, dass viele, die zugehört haben, doch den Glauben bewahrt haben oder wiederentdeckt haben, möchte ich Gott bitten, dass er uns alle segnet und uns stärkt, dass wir unseren Zeitgenossen helfen können. So So segne uns alle der dreifaltige, gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Nochmals herzlichen Dank, Herr Dr. Weimer. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören.
Vielen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugehört haben. Sie können von dieser Sendung gerne einen Mitschnitt bestellen bei unserem CD-Dienst. Rufen Sie an unter der Nummer 0700 75 25 75 20. Damit verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie offene Ohren, offene Augen, offene Hände für Neues haben und vor allen Dingen ein offenes Herz. Ihre Marianne Zureich.